Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Howdy, ihr Lieben da draußen. Der literarische Saloon hat seine Schwingtüren für Episode 169 geöffnet. Und wenn ich Karin dann jetzt auch freischalte, kann sie ebenfalls was dazu sagen. Hier ist Christian und hallo Karin.
Hallo Christian, schön dich zu hören und hello again möchte ich fast sagen.
Hello again, genau. Ja, was ihr wieder nicht mitkriegt ist, wir hatten eben schon einen kleinen Fehlversuch im Start, weil nämlich just als ich anfing was zu sagen, mein Telefon klingelte und zwar mit einem sehr dringlichen Anruf, den wir nicht aufschieben konnten, aber ich will euch jetzt nicht die 10 Minuten Fahrstuhlmusik auf die Ohren gönnen, das kriegen wir auch anders hin. In diesem Sinne haben wir heute ausnahmsweise mal von vorne angefangen. Das ist dir sicherlich auch ganz recht, Karin.
Ja, das ist mir total recht. Ich muss vielleicht jetzt erstmal noch erwähnen, es ist mir ist aufgefallen, du hast deinen Nachnamen gar nicht genannt. Ich meine ihn auch nicht. Das hat gute Gründe, denn Anfang der letzten Folge gab es ja einen leicht kleinen peinlichen Aussetzer von dir, der für Fragen gesorgt hat.
Ja, in der Tat.
Also wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, müsst ihr die vorherige Folge nochmal anhören. Die ist sowieso, ist wirklich eine außergewöhnlich gute Folge, möchte ich mal sagen. Und ich fürchte, da werden wir heute unter Umständen nicht ganz rankommen. Ja, ich möchte überhaupt gleich mal mit einem Spoiler-Alarm loslegen. Also Leute, wenn ihr eine schwere Apfelallergie habt, dann ist das heute nichts für euch. Und wenn ihr eine tiefschürfende Abneigung gegen meine größte und tiefschürfendste Abneigung ebenfalls teilt, dann ist es wahrscheinlich auch nichts für euch, denn ich habe den Christian, vorgestern, vor ein paar Tagen wirklich in seinen Grundfesten erschüttert, als ich angekündigt habe, ich muss plotten. Ja, nicht ich will oder so, ich muss. Es ist eine absolute Notwendigkeit.
Und wie es natürlich wieder so ist, ich könnte jetzt einen nicht einen Jingle, sondern irgendeinen dramatischen Akzent einspielen.
Ja, einen Alarm oder sowas.
Aber den habe ich natürlich genauso wenig hier gerade am Start wie unser Spoiler-Alarm-Dings. Ihr müsst also leider ohne auskommen, weil der Dilettant an der Produktion mal wieder irgendwie das falsche Template geöffnet hat. Nun gut. Ihr kennt es von uns nicht anders, oder? Also, ihr werdet es auch so überleben.
Außerdem habe ich ja jetzt schon im Grunde die ganze Folge zu einem Spoiler-Alarm erklärt. Wir hätten zwar, also ich glaube, sowohl du als auch ich, viel andere und interessantere Dinge noch zu erzählen, aber für die haben wir keine Zeit, deswegen fassen wir uns da jetzt ultra kurz. Ultra kurz, dieser Hinweis gilt vor allen Dingen
an.
Aber hau raus, Christian.
Ja, was soll ich sagen? Ich meine, du hast es ja schon gelesen. Ich habe in der letzten Woche, und ich bin immer noch nicht fertig, meine Website komplett auf links gedreht. Und das hat viel Anstrengung erfordert, viel Spaß gemacht. Und ich wäre immer noch lange nicht da, wo ich jetzt bin, wenn mir nicht ein gewisser französisch benannter, sehr künstlich intelligenter Typ dabei ordentlich geholfen hätte.
Ja, wenn wir den Claude nicht hätten.
Also kannst du wirklich mal wieder sagen, was du willst. Aber ich finde es immer wieder interessant, dass man sich mit dem, also natürlich, wir wissen alle, man darf nicht alles für bare Münze nehmen. Und auch wenn ich den gebeten habe, meine Sachen zu analysieren und sonst was in der Richtung, ich würde mal sagen, 98% waren wirklich richtig cool. Und ich habe mir gesagt, cool, dass offensichtlich auch bei einer nüchternen Analyse die Sachen, die ich wirklich, sagen wir mal, im Kontext erzählen möchte, auch rausgefunden werden. Das hat mich ja nochmal total bestätigt darin, dass also die Geschichten offensichtlich wirklich sinnvoll sind. Und die kleinen Sachen, die kann man ihm ja dann auch austreiben, indem man sagt, das hast du nicht ganz richtig verstanden, weil es ist so und so. Und dann kommt ja auch umfangreich, oh, dann muss ich das ja alles nochmal so und so und so. Und dann hast du es ja plötzlich auch aber wirklich alles verändert, weil er genau weiß, in Anführungsstrichen, wo er Dinge dann entsprechend nochmal zu ändern hat. Und ja, das ist super. Also ich freue mich darüber, dass er mir, also dieses Ding mir tatsächlich das jetzt so hingestellt hat, dass ich endlich mal auch für mich im Hirn vor dem Machen ich habe ja so einen Website-Baukasten. Mhm. Und auch da muss man ja aber sagen, ja, worauf klicke ich denn? Welches Template will ich hier? Wie fülle ich das? Und sonst wie in der Richtung. Und das hat dazu geführt, dass meine Website extrem amorph aussah, weil ich immer dachte, ach, hier noch da und da noch ein bisschen. Und das war irgendwie scheiße. Also ja, im wahrsten Sinne des Wortes blöd, scheiße, Mist. Deswegen habe ich gesagt, mach mir eine Struktur und knechte mich dazu. Und ja, ich habe die jetzt ziemlich stringent durchgezogen. Und es ist trotzdem eine ziemlich bunte und individuelle Angelegenheit geworden, weshalb ich mich darüber richtig freue. Punkt.
Ja, sehr schön. Dann werden wir doch den Link zu deiner Website in die Shownotes packen. Dann könnt ihr sie alle bewundern und Lob über den lieben Christian verstreuen.
Und die immer noch nicht funktionierenden Links oder Buttons mir ankreiden gerne, weil da ist garantiert noch was übrig.
Ja, da ist ja immer was. Also ich hatte jetzt witzigerweise auch in den letzten Tagen, oder ich bin auch immer noch dabei, bin ich an meiner Website, wobei da jetzt also an der Optik überhaupt nichts geschraubt wird, sondern eher noch inhaltlicher Natur. Mhm. Und das hat auch mit dem Thema KI, aber eher dann diese KI-Suche zu tun, denn das ist ja jetzt das nächste große Thema, nachdem wir jetzt irgendwie gefühlt 2 Jahrzehnte unsere ganzen Webauftritte SEO optimieren mussten, also Search Engine Optimization, müssen wir sie jetzt so optimieren, dass diese ganzen blöden, wunderbaren, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen, Large Language Models, also die LLMs, die KIs, die wir so kennen, dass die sich jetzt da zurechtfinden und Informationen rausziehen. Denn es ist leider eine Tatsache, selbst, also ich meine, klar, man sagt immer noch, man googelt sich was und das ist ja auch so, aber wenn man ganz normal etwas googelt, kriegt man ja erstmal Antworten von Gemini, also sprich von der Google-KI. Und ganz viele Leute suchen inzwischen einfach Dinge über ChatGPT oder was weiß ich, über eine andere KI.
Complexity.
Die gehen schon gar nicht mehr über eine über so eine klassische Suchmaschine. Und natürlich, weil es könnte ja auch einfach sein oder logisch oder sowas, aber natürlich haben die eine völlig andere Herangehensweise an ihre Suchen. Das heißt, wenn wir wollen, dass unsere Bücher beispielsweise vorgeschlagen werden, wenn jetzt jemand sucht, ich suche für meine Freundin Monika ein Valentinstagsgeschenk, sie liest gerne, sie reist gerne nach Schottland und sie mag auch Schokolade, dann hätte ich es gerne, dass meine Kirkby-Romane vorgeschlagen werden. Jo, ja, also
das
so,
hört
sich
gut an.
Jetzt genau. Und um das zu bewerkstelligen,
eine Konfiserie fehlt in Kirkby noch.
Ja, jetzt hör mir auf. Also, das war jetzt natürlich ein echt blödes Beispiel. Also ausgerechnet mit der Schokolade. Ich hätte Kekse oder sowas sagen sollen. Naja, wurscht.
Ja, Christy ist ja am Start, stimmt.
Die ist am Start und deswegen muss man aber jetzt, weil bisher habe ich bei meinen Buchseiten, also es sind ja immerhin, also das muss, da bin ich ja schon ganz weit vorne mit dabei, wenn ich mal bei den anderen Kollegen gucke, deren irgendwie Bücher irgendwie so auf dem Stand von 2018 oder sowas da noch sind und die letzten 30 Titel sind schon gar nicht mehr aufgelistet. Das ist ja bei mir, das habe ich schon immer gemacht, aber es steht halt einfach immer nur der Klappentext drin oder vielmehr Stand mit ausgehenden Shoplinks, ja, wo man sie auch kaufen kann. Das fand ich schon irgendwie, dachte ich schon, da bin ich ganz weit vorne mit dabei. Nee, ist es nicht. Also es ist, da muss einfach so unfassbar viel mehr rein an Metadaten. Und dann habe ich eben auch mal die Herrschaften Claude und ChatGPT gefragt, was sie denn gerne hätten an Informationen, damit sie, wenn sie dann irgendwie rumsuchen, dass sie überhaupt auf mich kommen. Dann haben sie mir wirklich eine sehr umfangreiche Liste zusammengestellt, die sich auch ein bisschen unterschieden hat bei den beiden LLMs. Dann musste ich die so ein bisschen sinnvoll zusammenfügen. Und jetzt bin ich gerade dabei, dass für jedes meiner wirklich inzwischen echt vielen Bücher abzuarbeiten.
Ja, das ist, ich verstehe es. Das war ja tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich das bei mir ähnlich gemacht habe, weil ich eben auch so einen Post gesehen hatte, wo drauf kam so nach dem Leute, vergesst SEO, hier ist GEO, was genau. auch immer GEO heißt.
Generative Optimization. Okay. Das ist eben Generative AI.
Ja, ja, okay. Dann passt das. Also ich wusste jetzt bloß nicht, wie G zu AI passt, aber ja, jetzt weiß ich's. Mhm. Und dementsprechend, ja, dass es dann also im Prinzip FAQs geben sollte, die Hintergründe eben auch so ein bisschen beleuchten, weshalb natürlich meine Buchseiten nach und nach jetzt das auch kriegen. Und dann dachte ich mir, okay, und jetzt dann aber auch vielleicht den ganzen Rest so ein bisschen besser. Vielleicht sollten wir dazu mal eine ganze Folge machen.
Ja, also stimmt, das schieben wir auf die übernächste Folge.
Ja, sollten wir
genau,
tun.
Genau, da haben wir dann auch mehr Informationen, dann sind wir nämlich vielleicht auch fertig mit diesen, also selbst ich bin dann vielleicht fertig mit meinen irgendwie gefühlt, weiß es nicht, wie viel Büchern. Naja, egal, also ich genau. habe jedenfalls, also bisher habe ich 7 Titel damit bedengelt und das hat mich schon echt Nerven gekostet, aber jetzt habe ich, glaube ich, einen guten Master Prompt gefunden.
Das hört sich gut an.
Wie ich jetzt hier in dem Falle dann Chat dazu bringe, mir dabei zu helfen, eben diese entsprechenden Daten zu finden und aufzubereiten, dass ich dann mehr oder weniger per Copy and Paste das dann auf meine Website kopiere. Aber das war ganz süß, weil ich habe dann gesagt, naja, wie lange wird denn das ungefähr dauern alles, bis ich dann... Und er meinte, ja, also wenn wir das jetzt optimiert haben, dann dauert das pro Buch 20 bis 40 Minuten. Dann habe ich gemeint, du bist ja sehr optimistisch, also realistisch rechnen wir dann mit 1 bis 2 Stunden pro Buch. Mhm. Und er sagte, nee, das kriegen wir schneller hin. Faktisch, also ist meine Schätzung also deutlich realistischer. Aber
Der weiß ja nicht, wie schnell wir tippen und scrollen und alles irgendwie.
Ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also bei irgendwie, ich hab ja die genaue Zahl nicht so im Kopf, aber bei um die 40 bis 45 Büchern mal, also optimistisch gerechnet 1 Stunde, dann ist es einfach mal schon wirklich eine komplette Arbeitswoche, ja? Reden wir von 2 Stunden, was realistischer ist. Ja, das ist, deswegen habe ich auch erst 7 Titel. Aber gut, das war das. Gestern habe ich noch einen mittelschweren Nervenzusammenbruch erlitten. Weil nämlich ich ja jetzt auch endlich dieses große Projekt, meine ganzen Domains zu einem anderen Hoster umgezogen habe. Das ist jetzt gestern endlich passiert. Das hat auch alles für die Website und sowas super smooth geklappt. Es hat auch für fast alle meine E-Mail-Accounts wunderbar geklappt. Nur nicht für meinen absoluten Haupt-E-Mail-Account, auf den wo ungefähr 24.000 E-Mails im Posteingang liegen aus den letzten 15 Jahren. Die waren einfach weg. Also alle.
Nicht
und
gut.
Ich weiß gar nicht, was ich für Geräusche von mir gegeben habe und ich weiß es nicht, hätte Beta-Blocker gebraucht und sonstiges, also es war wirklich schrecklich.
Okay,
aber
also du bist auch eine dieser Personen, die Sachen immer im Posteingang lassen.
Ja, also was heißt immer? Also ich meine, ich lösche natürlich sehr viele E-Mails. Wenn ich wenn ich nichts löschen würde, hätte ich jetzt hier irgendwie 2 Billionen oder sowas. Ja, aber ich meine, aus den letzten, die ersten Mails, die waren dann von 2011. Ja? Also 15 Jahre E-Mail. Da finde ich, sind jetzt 24.000 Mails, ist jetzt nicht so viel, wenn man das jetzt mal
nicht
hochrechnet.
Überhaupt nicht, aber ich würde kaputt gehen, wenn mein Posteingang diese Dinger mir anzeigen würde. Da würde ich jeden Morgen, jedes Mal, wenn ich den Computer anmache, würde ich schon Puls kriegen. Ja, ich muss die Dinger aus dem Ding irgendwo anders hin sortieren, damit der Posteingang mir wirklich nur Sachen anzeigt, die ich entweder noch nicht gelesen habe oder um die ich mich noch nicht gekümmert habe.
Ja, ich sortiere mir die dann halt auch immer, also ich lasse mir eigentlich immer nur ungelesene Mails anzeigen, dann ist es irgendwie entspannter.
Kann man auch machen, ja.
Ja, das ist so, aber ich will die, das Problem ist, ich hatte nämlich so eine schöne, wirklich sehr clevere, wie ich fand, Ordnerstruktur, wo ich dann irgendwie Mails irgendwie so nach Gebieten und Interessen und sonst was sortiert habe. Das ist jetzt, also ich habe meine ganzen Mails wieder bekommen, aber diese Ordnerstruktur ist weg. Also das ist, und das ist noch unklar, ob die wieder zu reanimieren ist und na gut, aber egal.
Da könntest du ja vielleicht mal eine KI mit beschäftigen.
Ja, das war bisher jetzt auch nicht so super hilfreich. aber gut.
Du hast mein Mitgefühl.
Ja. Trotz alledem habe ich mich auch um andere Themen gekümmert und deswegen kommen wir jetzt eigentlich zur Sache, über die wir heute reden wollen. Denn ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir heute mal ernsthaft über Apple Tree Murders 2 sprechen wollen.
Und eben nicht nur einfach drüber sprechen, sondern wir wollen wirklich einen Plan uns machen, weil wir aus Gründen, ich weiß gar nicht, ob wir darüber irgendwann mal was gesagt haben, wir haben ja eigentlich schon angefangen gehabt und waren auch schon zu so einem Drittel eigentlich weit und dann haben wir es aus Gründen eines anderen, etwas umfangreicheren Projekts erstmal wieder beiseite gepackt.
Ja, ich glaube, das haben wir schon alles mal erwähnt, aber es ist eben ein bisschen unter die Räder gekommen wegen der Drachen und wegen diverser anderen Projekte und aber als wir die letzte Folge aufgenommen haben, war ich ja noch der irrigen Annahme, dass es ja alles easy peasy ist und dass wir da auf einem total guten Weg sind und ich konnte mich noch dran erinnern, dass ich jetzt dran war mit den nächsten Kapiteln und dann dachte ich mir, gut, lese ich mich mal ein, nachdem ich 10 Monate, das fand ich dann auch erschreckend. 10 Monate bin ich da nicht mehr dran.
Ja, das ist es ja. Wir haben erst ja, nachdem wir Anfang letzten Jahres uns um Ordo Draconis begonnen haben zu kümmern, erst noch gedacht, können wir so nebenbei. Also nicht nebenbei, sondern wir können beides gleichzeitig. Aber da du ja nun noch zusätzlich ungefähr 12 andere Projekte da hattest, habe ich dann auch gesagt, kein Problem, wir können das erstmal on hold packen. Und das war ja sicherlich auch gut so.
Das war einerseits gut so, andererseits habe ich dann festgestellt, ich fange wirklich komplett wieder bei Null an. Aber dann dachte ich mir, ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja schon Material. Und das Material lese ich jetzt mal. Dann habe ich das Material gelesen und habe dann festgestellt, das ist so diese Szenen jeweils für sich, die sind alle auch solide und zum Teil auch ausgesprochen witzig. Und allein mir fehlte erstmal wirklich, ich hatte wirklich gar keine Ahnung mehr, was wir gesagt haben, wohin die Geschichte führen sollte und worum es wirklich eigentlich gehen sollte und so weiter.
Da waren wir uns auch noch nicht so richtig sicher.
Da waren wir uns auch noch nicht so richtig sicher. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich so einen Handlungsrahmen haben, der sich über 2,5 Tage oder sowas erstreckt. Und das ist alles in sich auf so vielen Ebenen unlogisch, dass ich wirklich eine Panikreaktion bekommen habe und gesagt habe, ich habe es schon erwähnt, wir müssen plotten. Ja. Wir müssen richtig gründlich plotten. Bricht mir das Herz, dass ich so etwas zugeben muss oder überhaupt zu solchen Mitteln greifen muss. Also das ist der Grad meiner Verzweiflung. Dürfte mit der Aussage, ich muss plotten, deutlich dokumentiert sein, oder?
Ja, eindeutig, ja. Eindeutig.
Eindeutig, eindeutig. So, und jetzt habe ich so lange um den heißen Brei drumherum geredet, dann fangen wir doch jetzt mal an.
Yep.
Deswegen, wir spoilern jetzt alles, also wir lesen hier keine Texte vor, so viel Zeit haben wir gar nicht. Aber wir reden über das, was wir schon haben. Wir reden darüber, ob es sinnvoll ist, das zu behalten.
Genau.
Und ob wir hier irgendwie schieben müssen oder irgendwie noch sonst Dinge tun.
Also wir gehen quasi mitten in den Brustkorb der Geschichte und popeln am noch schlagenden Herzen rum. So.
Ja. Fangen wir einfach mal an. Also wir haben ja dem Buch diesen schönen Titel Apple Tree Murders, Fehde, Frevel und Frequenzen gegeben. Yep. Und zwar hauptsächlich, glaube ich, weil es schön klingt.
Ja, und weil es wieder F und weil es wieder ja. F-Laute sind wie beim ersten Teil.
Verdammt.
Ich meine Frequenzen, das erschließt sich ja von selber. Das war ja auch der Grund, warum mir dann irgendwann diese restlichen beiden dann irgendwann so ein bisschen durch den Kopf ging, weil wir hatten uns ja auch im Vorfeld überhaupt erstmal Vorschläge machen lassen von gewissen, damals noch nicht ganz so intelligenten Intelligenzen, was denn irgendeine Grundprämisse sein könnte. Und da haben wir uns ja aus ungefähr 4 der Sachen, die alle für sich nicht toll waren, einzelne Sachen rausgenommen und gesagt, daraus könnte man doch vielleicht was zusammenweben. Und das ist ja letztendlich, ja, das hat ja eben ein bisschen was damit zu tun, dass es offensichtlich ja die Geisterwelt gibt und die wirkliche Welt. Und es irgendwie gelingt offensichtlich, die Barriere, die normalerweise wirklich so fest ist wie ein Granitfels, irgendwie aufzuweichen oder durchlässig zu machen.
Ja, was natürlich, also was Implikationen beinhaltet, die mir jetzt noch nicht so ganz bewusst sind, dir wahrscheinlich auch nicht. Also wir haben jetzt so ein paar Dinge angedeutet, aber wie wollen wir es denn jetzt sinnvollerweise machen? Sollen wir erstmal darüber reden, was wir schon geschrieben haben und das direkt mal versuchen in einen Kontext zu bringen, oder wollen wir erst grundsätzlicher werden, oder wie möchtest du es? Ich meine, du bist erfahrener im Plotten als ich.
Der Witz ist, ich plotte aus dem Bauch heraus, und das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, aber auch da ist es so, dass ich einfach eher so ein Brainstorming betreibe und sich daraus dann irgendwann so bestimmte etwas bessere Strukturen ergeben. Und wenn nicht, dann schreibe ich trotzdem manchmal, und ja, weil ich bin ja ebenfalls auch so entdeckend unterwegs wie du ja auch, ja, oder intuitiv.
Ja.
Also,
das ist jetzt nicht hilfreich, Christian.
Ja, ich fänd es gar nicht blöd, wenn wir uns die Sachen, die du ja schon sehr schön zusammengetragen hast, um die wir uns mal kümmern sollten, wenn wir uns mit diesen, nennen wir es mal, 10 wichtigsten Fragen jetzt einfach mal beschäftigen, weil ich glaube, ohne dass wir diesen Hintergrund wirklich irgendwie für uns festzurren können,
ja,
brauchen wir an den einzelnen Kapiteln uns jetzt gar nicht zu beschäftigen, weil ja, wie du schon sagst, eigentlich sind das schöne Kapitel, aber ob sie für die Geschichte so funktionieren, schauen wir mal.
Ja, okay, dann fangen wir mit den 10 wichtigsten Fragen an. Also ich meine, ich weiß nicht, ob nicht noch ein paar dazukommen.
Könnte ich mir vorstellen.
Wahrscheinlich kommen noch ein paar dazu. Was waren denn jetzt? Moment, jetzt muss ich hier mal scrollen, die 10 wichtigsten Fragen. Gut, also fangen wir hier mal mit Frage 1 an.
Ja.
Was ist die Agenda der Hochelfen und warum jetzt? Warum jetzt, weiß ich auch nicht, warum jetzt geschrieben habe. Oder warum jetzt?
Warum jetzt, glaube ich. Das hast du nämlich in den Texten vorher auch irgendwie betont, ist die Frage, warum kommen die jetzt auf den Plan?
Gut, also die Frage lässt sich ja relativ leicht beantworten. Das war das, dass wir, als wir Apple Tree Murders 1 geschrieben haben, noch keine wirkliche Ahnung von Hochelfen oder sonstigen Elfen und sonstigen Kram hatten. Jetzt sind wir etwas fortgeschrittener in der paranormalen Welt unterwegs und haben ja auch durch Ordo Draconis irgendwie die Hochelfen als die wirklich ultimativen Bad Guys ausgemacht.
Ja.
Deswegen macht es dann jetzt totalen Sinn, dass die Hochelfen, also jetzt erstmal so als Entität, wir müssen dann noch festlegen, ob das jetzt irgendwie eine Splittergruppe ist, Figur oder was auch immer, aber wir nennen sie jetzt mal irgendwie Hochelfen so als noch nicht näher definierte Einheit. Dass
no offense gegenüber den Good Guys. Ja, sozusagen.
Ja, genau. Also die Hochelfen sind jedenfalls jetzt hier die Antagonisten, ja? Also
richtig.
Das sind jetzt mal die Antagonisten, aber was ist ihre Agenda?
Ja, also sagen wir mal, Punkt 1 würde ich jetzt sagen, sie sind ja prädestiniert dafür, mit ihre Finger im Spiel zu haben, weil es sich ja durchaus um so eine Art technisches, also so halbtechnisches, halb magisches Phänomen zu handeln scheint. Durch diese Frequenzen, die ja wirklich physisch in irgendeiner Form beeinflusst werden, Dinge passieren. Und da die Hochelfen, wie wir ja aus Ordo Draconis und den Schattenwelt-Romanen von unseren lieben Mitstreiterinnen, Kai und Lilly, ja wissen, sind die Hochelfen im Prinzip die Techies unter den magiebegabten Wesen. Und deswegen, wer, wenn nicht die, wären in der Lage, aufgrund irgendeiner einer Information, die sie mal erhalten haben, auf die Idee zu kommen, jetzt mit diesen Frequenzen rumzuspielen.
Ja, aber glaubst du, das ist schon wieder kompliziert? Weißt du, aufgrund einer Information, die sie mal erhalten haben und so weiter? Nein, die brauchen jetzt eine ganz klare Mission. Wir wollen es jetzt nicht kompliziert machen. Nee. Die brauchen eine klare Mission. Und ich denke mal, die Hochelfen, also jetzt simplifizieren wir es mal. Mhm. Komplizierter können wir es dann immer noch machen. Das ist ja kein Problem. Die Hochelfen wollen ja nichts mehr als sozusagen die Weltherrschaft an sich ziehen. Und zwar eigentlich nicht, dass sie selbst da auftreten, sondern dass sie bestimmte Figuren als Marionetten inszenieren. Jetzt könnte man sagen, dass so hier die Elon Musks und Peter Thiels dieser Welt eventuell schon ziemlich einflussreiche Marionetten von Hochelfen sind. Ja?
Also, oder selbst Hochelfen.
Das will ich nicht glauben. Also, da finde ich diese Marionettenidee irgendwie noch sympathischer, dass sie also wirklich die ultimativ menschlichen Kotzbrocken dazu auserkoren haben. Ja, aber was ist denn jetzt mal, egal, wir wollen jetzt hier keine Grammatik aufmachen. Also, dann, gut. Also, ich denke mal, die Hochelfen, also in ihrer Mission, die Weltherrschaft auf die eine oder andere Art an sich zu reißen und dass sie ja dadurch, dass sie ja schon irgendwie wahrscheinlich viele große Tech-Konzerne kontrollieren, auf welchem Wege auch immer. Yep. Also, wollen Sie jetzt, also haben Sie irgendwas vor, dass Sie jetzt nicht nur eben, was weiß ich, hier diese KIs erfunden haben, die uns jetzt auch alle irgendwie zu unselbstständigen Matschbirnen degenerieren lassen, sondern dass Sie jetzt auch vielleicht noch eine andere Agenda haben, nämlich die Barriere zwischen den Existenzebenen, also sprich zwischen dem, was wir als Leben bezeichnen und eventuell der Geisterwelt oder sowas, wie man das jetzt definieren will, dass die diese Barriere ausdünnen wollen oder
vielleicht gar nicht unbedingt. Wollen.
Ja, aber das ist eben die Frage, warum? Weil eigentlich, das ist nämlich dann das Nächste, da hatte ich nämlich heute mit Lilly drüber gesprochen, weil wegen Hochelfen und so, die hat dann gesagt, also sie glaubt jetzt nicht daran, dass die ein grundsätzliches Interesse daran haben, dass diese Barriere brüchig gemacht wird, weil das bedeutet ja Chaos und Chaos ist ja so ziemlich das Gegenteil von Kontrolle und die wollen kontrollieren, die wollen eigentlich nicht, dass da irgendwie Chaos ausbricht. Okay. Also, aber das ist ja das, was wir schon festgelegt haben, dass es passieren wird, dass diese Barriere irgendwie brüchig und ausgedünnt werden wird, dann könnte es entweder ein total durchgeknallter Hochelf-Extremist sein, der mal ausschert und da irgendwie seine ganz eigene Agenda fährt, oder aber ein Versehen und auf das irgendwie hier Jack Holloway gestoßen ist, oder dass irgendwie Menschen da jetzt irgendwie diese ich muss es jetzt in Anführungszeichen nennen, Technologie, also diese irgendwie dann doch derer habhaft geworden sind und meinen, sie können das zu ihren Gunsten jetzt dann provozieren. Genau. Allerdings haben wir dann noch eine Ebene drin. Das ist dann schon wieder wahrscheinlich zu kompliziert.
Das ist dann wieder so eine Sache. Es könnte passen, dass Menschen eben irgendwie in den Besitz gewisser Informationen gekommen sind und sich dachten, ey, das ist doch hier, da könnte man doch mal was mitmachen, gar nicht wissen, was sie tun und deswegen eher durch Zufall sowas auslösen, das fände ich jetzt so ein bisschen blöd. Also vor allen Dingen auch blöd für Jack Holloway, wenn sein Tod im Prinzip ja so vollkommen sinnlos ist. Außer, dass er natürlich Granny und Jonah und alle irgendwie auf den Plan bringt. Aber sage mal, wie wäre es denn, wenn also diese Hochelfen tatsächlich auf den Trichter gekommen sind, dass man eben mit bestimmten Frequenzen zielgerichtet, auch wirklich zielgerichtet, Löcher in diese Barriere machen kann, um aus der Geisterwelt, nenne ich es jetzt mal, jemand oder etwas extrahieren zu können, was sie in die Lage versetzt, zum Beispiel noch mehr Leute auf dieser Welt zu kontrollieren. Indem nämlich zum Beispiel irgendwelche, Bösewicht-Geister, ja, passt ja auch zu einer der Fragen, die du noch mal gestellt hattest, dass es irgendwelche Bösewichtgeister sind, mit denen erstens Kontakt aufgenommen wird, um sie dann zweitens zu einem Deal zu bewegen, zu sagen, passt mal auf, wir holen euch in die richtige Welt und ihr könnt zum Beispiel in irgendwelche Körper fahren, um die zu eurem Sinn irgendwie zu benutzen, aber ihr müsst auf jeden Fall auch in unserem Sinn arbeiten, weil wenn ihr das nicht macht, dann haben wir den Schalter, um euch mit einer anderen Frequenz zu rösten. Ja, das würde auch zu diesen Tech-Dingsbums der Hochelfen durchaus passen. Und jetzt könnte es sein, das, was diese Hochelfen in ihrer Borniertheit und Überheblichkeit mal wieder unterschätzen, dass eben nicht alles, was man tut, einfach weil man es tun kann, auch ja bedenkenlos irgendwie zu nutzen ist. Dass sie nämlich vielleicht schon allein durch die ersten Tests, die sie irgendwo gemacht haben, für eine gewisse Grundunsolidität vielleicht in Cornwall gesorgt haben, sodass da jetzt einfach die Geisterwelt mehr und mehr Einfluss auf auch die reale, nennen wir es mal, Welt haben. Ja, und das letztendlich auch dazu führen könnte, dass nämlich diese Barriere komplett, also nennen wir es so ähnlich wie das Ozonloch, ja, dass das letztendlich, wenn das weitergegangen wäre, es letztendlich irgendwann dafür gesorgt hätte, dass es auf der Erde ganz anders aussieht. Ich meine, inzwischen haben wir andere Probleme, aber dieses Ozonloch haben wir ja damals in den, waren es die 80er, ich glaube,
80er,
in den
80ern
eher tatsächlich durch konsequente Maßnahmen irgendwie wieder geheilt gekriegt. Aber dass es jetzt letztendlich so ist, dass auch der Zustand entstehen könnte, dass diese Barriere an manchen Stellen wirklich komplett offen ist und das für maximales Chaos sorgt, was nicht einmal die Hochelfen wollen.
Ja. Und das ist, und das könnte ja dann sein, dass der Jack Holloway, also unser gleich anfangs verblichener Radiomoderator, irgendwie da was aufgespürt hat und dass er da irgendwie was gefunden hat. Und deswegen, und er drauf und dran war, das ja auch mit seiner neuen Show, die er irgendwie angekündigt hat, dass es publik machen wollte. Und das mussten die Hochelfen um jeden Preis verhindern. Deswegen haben sie ihn da hatte ich auch eine sehr schöne Idee von der Gundel, die ich eigentlich ganz gerne übernehmen würde. Ja. Also dann haben die ihm während der Sendung auf seine Kopfhörer so fiese Frequenzen eben, also jetzt andere Frequenzen, aber eben fiese Frequenzen auf die Ohren, die sozusagen wirklich sein Gehirn microwaved haben. Ja. Und das würde man ja dann tatsächlich auch bei einer Autopsie feststellen können.
Richtig, also das könnte auch der Grund sein, warum die Polizei nochmal anruft, einfach um vielleicht von Jonah noch ein bisschen mehr Aussagen zu kriegen, die in eine Richtung gehen könnten, warum sein Gehirn quasi gegrillt ist.
Genau. muss. Ich notiere mir schon Sachen, weil sonst...
Ja, tu das gerne, weil ich bin jetzt dazu leider nicht in der Lage.
Ja. Das ist ja dann, also das beantwortet ja dann auch schon die zweite Frage auf dieser Liste. Mhm. Wer hat Jack getötet und wie? Das ist natürlich, das sind die Hochelfen.
Aber die werden sich garantiert irgendeines Menschen bedient haben, wie sie es ja immer tun.
Mutmaßlich. Ich habe da auch schon einen Verdacht.
Okay.
Willst du ihn mir mitteilen? Ja, gleich. weil Jack auf die Spur gekommen ist. Ups, falsch. Auf die Spur gekommen ist gemicrowavedes Hirn in Autopsie feststellbar. Okay, wir haben ja dann, es taucht da ja plötzlich eine, also so quasi aus dem Nichts, der arme Jack ist zusammengebrochen, mitten in seinem Satz, mitten in der Sendung, bricht er tot auf seinem Mischpult zusammen und Jonah, die gerade ja interviewt wird, ist natürlich auch panisch, die geht gleich zu ihm und der Techniker ruft sofort Rettungsdienst an, aber das ist ja praktisch irgendwie Augenblicke später ist plötzlich eine Ärztin da. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ich habe ja dieses Kapitel geschrieben, aber ich habe mir nur gedacht, was habe ich mir denn dabei gedacht? Wo kommt denn jetzt so plötzlich so, also ich meine, so viele Ärztinnen tummeln sich ja dann normalerweise auch nicht ständig in so einem Privatradiosender, so aus reinem Zufall. Also die kam mir dann schon, also so in der Rückschau, ich bin mir sicher, ich habe mir entweder damals gar nichts dabei gedacht oder irgendwas anderes. Aber jetzt beim Lesen ist mir aufgefallen, dass diese Ärztin ja also hochgradig suspekt mir ist.
Tja, du siehst, das ist tatsächlich jetzt eine Sache. Ich habe sie jetzt nun nicht nochmal gelesen. Die ganzen Texte, aber jetzt, wo du sagst, sehe ich das auch so.
Ja. Und deswegen dachte ich mir, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Diese Ärztin, die hat noch keinen Namen und noch sonst wenig Persönlichkeit, sondern sie ist einfach plötzlich sehr, als wäre sie einfach so reingeschneit, ist sie plötzlich da. Hat vielleicht Gründe, ja. Und dann schreibe ich, könnte die zufällig anwesende Ärztin gewesen sein, die diese Frequenzen dem armen Jack in die Birne geschossen hat. Ist die Frage, wie sie das dann hingekriegt hat, weil ja der Techniker, der dann außen irgendwie an der Technik und sowas sitzt, das können wir uns, da finden wir eine andere und gute Lösung.
Das wird unsere Intuition garantiert im Verlauf des Schreibens rauskristallisieren, da bin ich mir ziemlich sicher, eben. Aber so diese Grundpfeiler, die müssen einfach vernünftig sein, damit wir eben uns daran auch festhalten können, während wir relativ blind durch die Gegend tappen.
Genau, also wir haben jetzt einen Todesfall und wir haben, wir wissen, dass der Jack irgendwie auf eine merkwürdige Spur gekommen ist und dass die Hochelfen nicht wollten, dass irgendein Mensch oder sonst jemand das mitkriegt und deswegen wurde er aus dem Weg geräumt. Das ist jetzt schon mal klar. Mhm. Dann ist die dritte Frage, warum ist das Ausdünnen der Barriere gefährlich? Und da in Klammern für Granny, für Menschen, für Tiere, das muss ja wahrscheinlich auf alle möglichen, also auf alle Beteiligten irgendwelche Auswirkungen haben. Also wir wissen, dass es auf die Tiere auf jeden Fall schon mal Auswirkungen hat. Also der arme Freddy.
Genau. Plötzlich können die Tiere, die normalerweise miteinander kommunizieren können, also zumindest manche, sich nicht mehr miteinander kommunizieren und in dem Moment, wo Kommunikation abgeschaltet ist, kann ja schnell eben auch wirklich, nennen wir es mal Kampfeswille oder so entstehen, wenn eben die nonverbale Kommunikation zwischen den, schon alleine zwischen Hund und Katze, ja so vollkommen verschieden ist. Und das ist gefährlich für Tiere an sich. weil dann würden die sich nämlich permanent bekämpfen, obwohl sie eigentlich friedlich wären. Natürlich ist es vielleicht auch schmerzhaft.
Ja, ja, also das ist ja, es ist total, also für den Freddy scheint es extrem schmerzhaft zu sein.
Genau.
Ja.
Witzig ist ja, also ich meine, eben, das hat außerdem den Effekt, dass er anstatt mit Tieren oder Tiere verstehen kann, er jetzt plötzlich das versteht, was Menschen sagen. Manche.
Ja, das hat mich allerdings, weil ich mich daran überhaupt nicht mehr erinnern konnte, da bin ich beim Lesen, da dachte ich mir, what, was, wie, Moment, ich kapiere es gar nicht, allen Dingen, weil diese Szene erstmal so war, erstmal irgendwie waren Eichhörnchen und dann plötzlich Menschen und sowas, das habe ich, also habe ich erstmal überhaupt nicht kapiert, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch so ein bisschen nachschärfen an dieser Stelle, aber natürlich, also so von der Grundidee, also dass dieses Ausdünnen und dass diese komischen Frequenzen dazu führen, eben dass also Freddy wirklich schreckliche Schmerzen hat, der arme Kerl, der tut mir jetzt so leid, und dass die Kommunikation zwischen den Tieren so abgeschaltet ist, dass sich tatsächlich Alistair und Freddy jetzt einander begegnen wie Hund und Katz, also so wie mein Scott, oder vielmehr, naja, der Scotty hat jetzt nicht so ein Riesenproblem mit Katzen, der Tony hätte jetzt so dieses Problem mit den Katzen gehabt, wäre so also der Klassiker, dass sie sich begegnen wirklich wie Hund und Katz und dass sie sich auch bekriegen. Das ist das Ding. Genau, dann schreibe ich jetzt mal noch drittens. Freddy kann stattdessen manche Menschen verstehen.
Und so. Das ist auch eine Sache, die garantiert total volatil ist, sodass das zwar eine Sache ist, die ihm helfen kann, aber die ihn garantiert im wichtigsten Moment verlässt.
Ja.
Ja, also er kann sich nicht drauf verlassen. Es wird sicherlich für manchen Wissenstransfer mal sorgen. Aber dann, wenn er wirklich es brauchen wird, wird es garantiert gerade nicht klappen.
Ja. Das stimmt. Was ist jetzt für Granny das Thema? Ja, also die hat natürlich das Thema gehabt, dass sie plötzlich auch nicht mehr mit dem Alistair kommunizieren konnte.
Ja.
Granny kann teilweise auch nicht mit Alistair. Aber da muss ja noch mehr auf dem Spiel stehen für Granny.
Ich würde mal sagen, also wenn ich mich an die Texte, die Kapitel, die wir so geschrieben haben, erinnere, dann kommt da ja im Prinzip mehr oder weniger bei rum, dass sich Granny in ihrem Dasein, was einfach mal so ist, dass sie als astraler Körper in der wirklichen Welt existiert, ja eigentlich ganz gut eingerichtet hat und nicht so das, also Gefühl vermittelt, dass sie unbedingt weitergehen will. Und wenn jetzt aber durch diese Durchlässigkeit dieser Grenze es quasi, na sagen wir mal sowas wie ein Sog dieser Welt auf sie hin und wieder einwirken könnte, der sie dahin ziehen will, weil sie da eigentlich hingehört. Wäre das eine Sache, die ja für sie einiges aufs Spiel stellen würde?
Ja, also das andere Ding ist ja, das steht jetzt hier in diesen 10 Fragen nicht, das habe ich weiter oben mal erwähnt. Das Ding ist ja, wir gehen davon aus, also oder es macht ja eigentlich Sinn, dass diese Geisterwelt, diese Geisterebene nicht nur von Granny bewohnt ist.
Nee,
aber
definitiv,
Granny hat, soweit wir wissen, noch keinen anderen Mitgeist bisher getroffen. Das ist ja jetzt auch nur so mittelnachvollziehbar, ja. Also das muss ja auch irgendwelche Gründe haben, warum das so ist, die wir eventuell nochmal erörtern können. Also warum sie einfach noch keinen anderen Geist getroffen hat, obwohl es ja, also ich meine, es wird auch in Foy, da wo sie lebt, garantiert andere Geister geben, ja. Also allein schon, weil da jetzt schon diese Barriere so dünn ist, also da ist da bestimmt einiges los. Warum hat sie bisher keine anderen Geister getroffen? Und Also das ist so meine Hauptfrage. Und irgendwie, weißt du, ich hätte jetzt gerne was, was so, also, was für sie einfach nochmal, ich habe dir offen gestanden vorher gerade nicht so richtig gut zugehört.
Ups. Also, ja, siehst du, auch das passiert hin und wieder bei einem Gespräch zweier Menschen, die tatsächlich sich ja sehr gut zuhören müssen, weil sie nur über Kopfhörer verbunden sind. Ja, ich sag's gerne nochmal, dass quasi für Granny sich eine ziemlich existenzielle Thematik ergeben könnte, weil sie ja irgendwie den Eindruck vermittelt, gerne in der Welt so bleiben zu wollen, als Geist mit den Leutchen, mit denen sie kommunizieren kann und so. Ja. Und so, dass sie eben quasi in ihrer Fatschmanufaktur oder Ex-Fatschmanufaktur irgendwie bleiben kann und liebe Leute um sich hat, auch den Kater und so weiter und so fort. Und dass also diese aufgeweichten Grenzen, da wo sie besonders aufgeweicht sind, vielleicht so eine Anziehungskraft dieser jenseitigen Welt, also der wirklich astralen Welt, haben, so dass sie tatsächlich aufpassen muss, da nicht rübergesaugt zu werden, wo sie ja gar nicht hin will. Ich meine, vielleicht wäre es da drüben für sie gar nicht so schlimm oder richtig schön, aber will halt jetzt nicht.
Ja, jetzt habe ich noch eine andere Idee, weil dieses Weiterreisen sozusagen, das, was man ja vielleicht auch in anderen Bezügen als Erlösung oder sowas und Paradies und sowas nennen könnte, bezeichnen könnte, also so diese finale Endstation ins Licht, was ja durchaus positiv besetzt ist, was vielleicht auch für Granny positiv besetzt wäre, aber vielleicht ist die eigentliche Gefahr, und das macht es eigentlich noch dramatischer, dass ihr das auch verwehrt bliebe, sondern dass sie einfach wirklich verschwinden würde. Also wirklich komplett verschwinden.
Ja, ja.
Also so dieses,
ach so. Also nicht nur, dass sie in die astrale Welt rüber, sondern dass sie, weil sie eigentlich hier ist und also kein astrale Dings, da drüben, also an der Grenze irgendwie vergehen würde.
Ja.
Dumm gelaufen.
Ja.
Ja, machen wir doch einfach noch den Schnaps drauf, genau, dann ist es halt so.
Weil das macht es natürlich noch dramatischer, weil man könnte jetzt wahrscheinlich irgendwie das noch so verargumentieren, ja gut, so eine Geisterexistenz auf Dauer ist vielleicht doch nicht so geil und dann irgendwie wahrscheinlich die meisten Geister, die wir so kennen, die streben ja dann doch nach der ultimativen Erlösung irgendwann mal. Aber, und auch wenn Granny, weil sie ja noch nicht so lange im Business ist, im Geisterbusiness, dann hängt sie natürlich noch sehr an ihrem irdischen Leben, aber und will dann auch gar nicht jetzt in die astrale Ebene weiterreisen, aber wenn die Option gar nicht das Weiterreisen wäre, sondern das komplette Verglühen, Vergehen, Verschwinden, das natürlich irgendwie ultimativ beängstigend.
Yep,
denke ich mal.
Naja, weil das ja, das kommt ja dem eigentlichen Tod im Prinzip gleich.
Ja, also das ist töter als Tod. Also da ist ja dann irgendwie gar keine Hoffnung mehr da, ja, weil so wir Menschen oder viele Menschen haben ja einfach noch die Hoffnung, dass nach dem Tod noch irgendwas weitergeht. Granny weiß ja, dass nach dem Tod noch irgendwas weitergeht und hat eventuell sogar noch die Hoffnung, auf die nächsthöhere Stufe oder wo auch immer dann noch irgendwann mal hinabzugleiten, aber dann eben wirklich das ultimative Nichts, ja, das absolute Vergessen und so weiter, das ist natürlich extrem beängstigend. Also und da haben wir natürlich wirklich also ein ganz starkes Motiv, was ja jeder Mensch auch nachvollziehen kann, eben so diese Angst vorm Tod, also wirklich die buchstäbliche Todesangst.
Vorm Vergehen, genau. Und jetzt ist dann das natürlich auch eine gute Begründung, warum sie weiter in Foy bleiben sollen könnte, um für weitere eventuelle Bücher irgendwie zur Stelle zu sein. Aber eben, weil es vielleicht aufgrund dieser Sache gar nicht klar ist, dass sie weiter, also auch zukünftig, wenn jetzt quasi wir dieses Buch zu einem vernünftigen Abschluss gebracht haben, es aber eben nicht klar ist, ob sie jetzt noch weitergehen könnte. Ja, also ja. Das klingt ja,
ja.
Nach entsprechend guter Fallhöhe.
Ja. Und ich denke, sie muss irgendwann mal im Laufe der Geschichte, muss sie auch auf dieser Geisterebene irgendwelchen unangenehmen Figuren begegnen.
Definitiv, ja.
Das muss dann da auch passieren. Aber ich denke mal, gut, jetzt haben wir dann diese Frage, warum das Ausdünnen der Barriere so gefährlich ist, für alle Beteiligten mal geklärt. Ja, gut, für Menschen haben wir noch nicht drauf geschrieben, aber das ist natürlich, das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Warte mal, für Menschen, weil noch mehr Chaos und Kontrolle. So, genau. Die vierte Frage, die haben wir ja eigentlich schon geklärt, die lautet, wie werden die Hochelfen eingeführt, ohne dass es aus dem Nichts kommt?
Ja.
Das kommt natürlich, wir sind ja, also Jonah ist ja hier diejenige, die sozusagen mit ihrer Ich-Perspektive im Hier und Jetzt ist. Mhm. Und die wird diejenige sein, die sich diese Frage stellt, ja. Also die jetzt hat sie es natürlich irgendwie langsam überrissen, ist okay, es gibt Geister, das kriege ich jetzt irgendwie hin, weiß ich ja. Schön. Es gibt irgendwie mehr Kater, die irgendwie 142 Jahre alt sind, auch nicht so richtig gewöhnlich, aber gut. Dann kommt ja Lydia, ja. Die sich dann früher oder später als Hexe entpuppt. Okay. Aber
und letztendlich ja auch Guinevere. Die ja, auch genau, eine Witche war.
Also die Mutter von Granny für alle Nicht-Eingeweihten.
Ja.
Ja. Das ist genau das Ding. Aber wobei, ich meine, sie ist ja jetzt offen. Also man hat sie ja schon Schritt für Schritt und sowas an die Sache rangeführt. Das heißt, es ist halt die Frage, wer sie überhaupt auf den Trichter Hochelfen dann mal bringt, weil es ist ja im Moment, sie ist ja so wirklich in der jetzigen Welt doch stark verhaftet, also sie ist als Journalistin und dann auch im Kontakt mit der Polizei, da denkt ja keiner an Hochelfen. Ne?
Also wie wäre es denn, wenn das eigentlich eher eine scherzhafte Bemerkung für Lydia wäre, die ja letztendlich schon mal so grob hat durchblicken lassen, dass sie irgendwie mit den kornischen anderen Hexen, also im Prinzip Kais Truly Kolleginnen, ja schon nicht ganz unbekannt ist, weil sie ja selbst eigentlich in Ausbildung war bei ihrer Mutter und das ja nun nicht geklappt hat und sie sich jetzt nun irgendwen anders suchen müsste und so weiter und so fort, muss man ja nicht weiter thematisieren. Aber deswegen könnte Lydia natürlich eigentlich vielleicht eher, naja, so aus Versehen sagen, Mensch, ja, es wird mich nicht wundern, wenn das die Hochelfen wären oder wenn das ein Hochelf wäre. Und dann kommt sie, Hochelf, was meinst du denn damit? Na, und dann könnte sie im Prinzip so einführen, so nach dem Motto, na, das sind doch die ganzen Techies da im Zaum haben. Ja, ja, und deswegen ist es doch in der Welt auch so scheiße, weil die Hochelfen die ständig immer in neue Höhen treiben. Ja,
ja,
das wäre auch ein, wie ich finde, relativ geschickter Querverweis in Richtung Ordo Draconis.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, dann ist es Lydia, das macht dann auch Sinn. Aber wenn wir schon bei Lydia sind, nee, jetzt lass uns erstmal diese Fragen, die bisherigen durcharbeiten. Dann
haben wir schon.
Genau, haben wir schon, weil wer hat Lydia den Traum geschickt?
Genau.
Weil Lydia, die taucht ja auf, weil sie behauptet, sie hat geträumt, dass sie nach Foy sollte. Und ja, das muss ja irgendwie auch einen Grund haben. Also,
Eine Idee hätte ich. Also
ja,
das würde auch wieder schon mit den, nennen wir es mal, Versuchen irgendwelcher Leute mit den Frequenzen zu tun haben, dass letztendlich irgendwie die astrale Welt auch merkt, da ist was. Und möglicherweise gerade Lydias Mutter, die ja noch nicht so lange weg ist, vielleicht da irgendwie auch das Gefühl hat, sie sollte ihre Tochter mal in die richtige Richtung schicken. Vielleicht hat die es geschafft, irgendwie so diese Ahnung an Lydia zu schicken durch ein Loch in der Barriere, ein kleines. Mhm. Das wäre jetzt zumindest nicht vollkommen abwegig.
Nee, das stimmt.
Und das würde eben auch wieder das unterstützen, dass die schon durchlässiger ist, als es vielleicht eigentlich gut ist.
Mhm. Ja, ich denke, dass Lydia überhaupt also zu einer der absolut zentralen Figuren in dem Roman werden wird.
Kann ich mir auch vorstellen.
Die auch das Zeug hat, dann auch vielleicht eventuell in späteren Romanen, falls es noch weitere geben wird oder was auch immer. Also die wird, glaube ich, zu einer ganz wichtigen Figur.
Ja.
Und also ich glaube, die müssen wir aber jetzt wirklich eindeutig auf der guten Seite verorten.
Ja.
Die ist auf jeden Fall.
Die ist eine gute,
die ist ganz, ganz stramm im Team. Und sie ist aber auch so ein bisschen, ich will nicht sagen unbeholfen, weil das ist sie jetzt nicht. Sie weiß ja schon einiges, aber sie ist halt einfach noch keine formell fertig ausgebildete Hexe. Das, da kam ja dann auch irgendwie der Tod der Mutter dazwischen, über den wir auch nochmal reden müssten. Mhm. Aber und sie ist eher so eine intuitive Person auch.
Also im Prinzip ähnlich wie Truly auch. Ja, nur das letztendlich, also Truly, die, naja, so, oder wie die, wie war das? Das ist die Tante von ihr, also bei der sie ja da in Ausbildung dann geschickt wird, so nach dem Motto, Hexen kümmern sich. Also so nach dem Motto, die fragen nicht warum oder planen, und sie eben plant ganz besonders eben nicht. Mhm. Die sieht irgendwas und dann handelt sie. Und wenn dann irgendetwas vielleicht noch nicht so richtig durchdacht ist, kann das auch mal in die Hose gehen.
Ja. Ja, aber dieses Motto, Hexen kümmern sich, ist natürlich sehr schön. Das ist auf jeden Fall so ihr Ding.
Was ja auch so ein bisschen in die Terry Pratchett Hexen so passt.
Ja, sie muss sich ja dann aber auch, also das, da kommen wir dann, wenn wir in die Details gehen, da muss relativ zügig, glaube ich, auch rauskommen, dass sie eine Hexe ist und Magie begabt ist und so weiter. Dann wollen wir gleich mal zur sechsten Frage gehen, weil sie hat ja ein Buch dabei, das Blackwood Grimoire, und da hatte ich ja dann die Idee, und das würde ja eventuell Sinn machen, weil das Kompendium von Grannys Mutter, das war ja schon in Band 1 irgendwie ein großes Thema, da waren ja dann irgendwie Flüche und Counterflüche und was weiß ich und Zaubersprüche und sowas alles Mögliche drin. Und da fände ich ja dann die Idee ganz gut, wenn eben diese beiden Bücher sozusagen miteinander, also die Bücher jetzt
sehr
nicht,
cool,
aber die Inhalte dieser Bücher, dass die sozusagen zusammenpassen müssen. Was impliziert, dass vermutlich die Mutter oder vielleicht auch die Großmutter von Lydia, also irgendwelche Vorfahren von ihr mit Gwynnifer enger connected waren, ja, und die dann vielleicht irgendwie gemeinsam da schon an Dingen gearbeitet haben, an allen möglichen Sachen, was jetzt im Moment weder Lydia noch Granny noch sonst irgendjemanden klar ist, was dann, also ich denke, es wäre cool, wenn die Lösung aus diesen beiden alten Büchern käme.
Ja, weil das auch,
wie auch immer die dann aussieht.
Ja, richtig. Also da habe ich momentan auch noch nicht die Idee, aber wenn ich mich recht erinnere, hatten wir ja das Kompendium und was da alles sonst noch so drin steht, Anfang der ersten Geschichte auch eigentlich noch keine Ahnung. Und es ist dann irgendwie erst klar geworden, dass da natürlich ein Fluch drin stehen muss, weil das die Sache ist, die eben nicht in dem also nicht vollumfänglich in dem Manuskript ja verortet war. Also das müssen wir noch so ein bisschen beiseite packen, um es mit intuitiver Macht zu füllen, sozusagen. Aber da kann ich mir vorstellen, da gibt's bestimmt irgendwas Cooles, was dabei rauskommt, ja.
Ja, dann haben wir die Frage, die ich jetzt nicht so relevant finde, brauchen wir einen menschlichen Antagonisten in Foy? Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil die Hochelfen ja durchaus sich eines gewissen menschlichen Antlitzes befleißigen könnten.
Ach so, ja.
Also wenn, und ich meine, diese Ärztin, weiß ich nicht, vielleicht war die Ärztin auch gar keine Ärztin, sondern sie war eine Hochelfe oder sowas. Also das wäre vielleicht, ich würde jetzt nicht zu viel Personal reinbringen. Ja. Also vielleicht ist es doch diese Ärztin, ja, keine Ahnung. Ich habe die ja sowieso schon unter Verdacht gehabt die ganze Zeit.
Eben, also letztendlich habe ich immer wieder je weiter ich in meinen Geschichten so fortgedungen bin, desto mehr ist mir klar geworden, dass es wirklich nicht einfach bloß irgendeine oberböse, so im Nebel wabernde Macht geben darf. Es muss wirklich eine Persönlichkeit dabei rumkommen. Also ob der nun menschlich ist oder ob es ein von Hochelfen kontrollierter Mensch ist oder tatsächlich eine Hochelfe, die halt einfach nur wie ein Mensch aussieht. So what? Die sehen ja nun mal so aus. Also selbst hier Ashlyn ist ja eigentlich nicht wirklich zu erkennen als Elfe, wenn ich mich recht erinnere. Um jetzt nochmal für diejenigen, wer ist Ashlyn? Ja. Das ist eine der Protagonistinnen deines Ordo-Draconis-Bandes und die ist ja eine fast schon abtrünnige Hochelfin.
Sie ist ja keine Hochelfin. Sie ist ja quasi so eine Elf. Jetzt ist hier mein Hund nach Hause gekommen. Oh. Hallo Scotty. Aber du hast jetzt noch Sendepause, mein Freund. Das ist ja auch so ein bisschen, sag ich mal, ihre Familiengeschichte ist ja auch noch nicht so ganz ausgefeilt und ausgedingst. Sie ist ja auf jeden Fall mit der fiesen Selwyn, Sally, Sky, sie hat ja viele Namen, unsere Bösewichtin da. Ist sie ja verwandt, also zumindest wahlverwandt, weil sie ist ja die Patentochter von ihr. Ja, ja. Wie da sonst die, und die ist ja eindeutig eine Hochelfe, Selwyn. Ja. Ich glaube, dass Ashlyn selbst keine ist, aber sie ist natürlich, weil die Elfen oder die Fae oder wie auch immer man sie bezeichnet, die wollen ja eigentlich mit den Menschen gar nichts zu tun haben. Die sind schön in ihrer eigenen Welt, in ihrer Anderwelt und denken sich, sollen doch die idiotischen Menschen machen, was sie wollen, damit haben wir nichts am Hut. Anders Ashlyn, die findet die Menschen ja cool und wahrscheinlich auch beeinflusst von ihrer Patentante und sowas ist sie da überhaupt auf den Trichter gekommen. Das heißt, die ist also wirklich sehr versiert so im menschlichen Leben und geht auch optisch und mit allem auch als Mensch durch. Sowas könnte es natürlich auch sein, ja, dass warum nicht diese angebliche Ärztin oder sowas? Vielleicht, ja, keine Ahnung, ob das, vielleicht mache ich das auch noch ein bisschen anders. Also
dass es noch ein bisschen mehr dodgy daherkommt. So.
Ja, irgendwie, aber ich finde eigentlich, also deswegen.
Es wäre schon ganz cool, weil sie so früh durchs Bild läuft.
Ja, ist die Frage jetzt mal, um jetzt mal aus reinen Paritätsgründen, sollte, ist es eine Frau oder ein Mann? Also ich meine, wir haben natürlich ein ansonsten extrem weibliches Basispersonal von den Tieren mal abgesehen. Ich finde es natürlich an sich dann auch mal blöd, wenn die Bösewichter immer Männer sind, wobei es natürlich ein total realistisches Abbild wäre. aber also ist jetzt die Frage, soll die Person männlich oder weiblich oder divers oder non-binär oder
alle dazwischen und außerhalb.
Ich
würde jetzt mal sagen, ich habe mit einem relativ umfangreich weiblichen Cast auch bei negativen Persönlichkeiten überhaupt kein Problem. Hast du ja an meinem Drachenbuch mitgekriegt. Und ich habe gerade eigentlich besonders viel Spaß auch an weiblichen Charakteren. Also warum es nur jetzt nicht eine Frau sein? Also weibliche. Ja. Was auch immer.
Weiblich gelesene Hochelfe.
Ja.
Oder so. Ja. Gut, dann legen wir das jetzt einfach mal fest. Dann die hochinteressante Frage, wie viel Zeit vergeht im Buch insgesamt? Ja, also das ist natürlich wahrscheinlich jetzt noch nicht groß zu beantworten.
Ja, sag mal.
Ja, nee, im Moment ist das Timing halt komplett falsch.
Ja.
Also, oder relativ falsch. Da ist ja mit dem Auftauchen der Lydia, die taucht irgendwie sozusagen am Tag 2 auf und ist quasi an Tag 3 schon offensichtlich so etabliert, dass sie hier Fudge-Workshops macht, was nicht so super realistisch ist, einerseits. Auf der anderen Seite, das andere Zeitproblem ist, dass ja auch sehr unwahrscheinlich ist, dass nach dem Todesfall von Jack Jonah erstmal irgendwie sich 2 Wochen lang um andere Dinge kümmert und dann erstmal irgendwie in die Ermittlungen einsteigt.
Das ist das andere, was
unwahrscheinlich ist. Also da müssen wir, so ein bisschen klarer ziehen.
Genau, wenn wir vielleicht aus dieser entsprechenden Szene oder aus diesem Kapitel einfach dieses, dass Lydia da schon voll drin ist, erstmal rausnehmen, dann hätte man ja so ein bisschen von diesem Zeitdruck oder dem falschen Verstreichen von Zeit erstmal entgegengewirkt. Ich würde mal auch grundsätzlich sagen, da wir ja bei Cozy Crime sind, ist so eine atemlose Aneinanderreihung von Dingen, die passieren, völlig kontraproduktiv. Also das muss eigentlich eher so vor sich hinfließen und einen trotzdem aber mit einem stetigen Fluss mitnehmen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, das dürfen eigentlich nicht bloß ein paar Tage sein, wo das passiert. Und da darf auch gerne mal irgendwie eine etwas längere Zeitspanne irgendwie übersprungen werden, wo dann es vielleicht irgendwie im nächsten oder übernächsten Kapitel so ist, dass Lydia dann da schon voll irgendwie einbezogen ist, weil einfach sie es gut hinkriegt. Und das würde ich jetzt mal denken.
Ja.
Also der Zeitsprung, der sollte erst nach den Kapiteln, die wir schon haben, passieren, würde ich sagen.
Ja, also wobei wir müssen die Kapitel, die wir haben, das sieht ja im Moment so aus, Lydia taucht an Tag 2 auf und am Tag 3 ist sie fest integriert. Und das geht nicht.
Das geht nicht. Also sie darf noch nicht an Tag 3 fest integriert sein. Da müssen wir irgendwie anders drehen.
Dann hätte ich jetzt noch, also das muss dann so ein bisschen glatter gezogen werden und stattdessen muss Jonah dann, also vielleicht machen wir da schon mal irgendwie so einen Zeitsprung rein. Vermutlich, die Anfangskapitel, die passen ja auch irgendwie so alle, ja. Und dann hier mit, dass Lydia auch auftaucht. Und dann müssen wir irgendwie so, da könnte dann irgendwie so diese Sache, dass ja erstmal Granny ein bisschen skeptisch ist, Sam ein bisschen skeptisch ist, Jonah ein bisschen skeptisch ist, alle irgendwie ein bisschen skeptisch sind wegen Lydia. Das kann sich ja so ein bisschen hinziehen und parallel muss Jonah dann aber vielleicht schon mal ein bisschen wieder irgendwie versuchen, irgendwie zu recherchieren oder zu ermitteln. Wahrscheinlich lassen sich die Rechtsmediziner bei der Autopsie von dem Jack auch wieder ein bisschen Zeit oder es ist erstmal nicht so dringend, weil die Ärztin ja gesagt hat, Herzinfarkt, und dann wird aber doch irgendwie entschieden oder vielmehr, vielleicht kommt dann irgendwie raus, dass seine Frau gesagt hat, ja, aber der hat doch nichts, der war doch gerade beim Kardiologen, der ist doch total gesund, der kann nicht einen Herzinfarkt gehabt haben, und dass dann irgendwie die Familie darauf drängt oder, dass sich das dann so ein bisschen hinzieht.
Und dass sie dabei feststellen, dass sich das Gehirn verflüssigt hat eigentlich.
Genau. Und das vielleicht hatte der Jack tatsächlich auch eine Frau oder irgendwie eine Partnerin oder auch einen Partner oder was auch immer.
Könnte man ihm einen Partner geben.
Ja, der könnte einen Partner haben, der dann eben auch sagt, Moment, also das glaube ich einfach nicht, dass der hier einen Herzinfarkt hatte. Und der dann eben auch sucht und das...
Der war gerade erst noch beim Kardiologen, da ist alles super und so.
Das ist alles super und so weiter. Und dass der dann aber zu Hause dann eben auch irgendwie natürlich in Jacks Unterlagen rumwühlt und Dinge findet. Notizen, mit denen er nichts anfangen kann.
Dann hätten wir doch mal einen männlichen Nebencharakter noch.
Ja,
der wäre ja gar nicht blöd.
der wäre gar nicht blöd. Vielleicht war das auch so eine geheime Beziehung, weil Jack ja hier so einen,
ja, der macht ja voll
totale,
genau,
so der Superwomanizer macht und,
ja,
dann hatte der,
ja,
irgendwie,
das wäre doch cool.
Das ist doch, das ist eigentlich eine,
das
ganz coole Sache.
Cool. Ja.
Und dann ist dieser, ja, das ist sehr schön, das gefällt mir jetzt ausgesprochen gut, dass es, mhm, da noch eine coole männliche Nebenfigur, also ein, natürlich,
hoffentlich,
cool ist er ist traurig, ja, natürlich ist,
ja,
er jetzt,
ne, gut,
wirklich erschüttert,
wird, ich,
und alles, aber
ich denke mal, dass das wird vielleicht auch einer sein, der ja, in aller Trauer letztendlich auch irgendwie vielleicht durch so ein sehr britischen Galgenhumor oder so, mhm, letztendlich dann glänzt.
Ja.
Hier könnte man auf die Art und Weise eben auch wieder so ein bisschen auch andere Art von Komik reinbringen.
Ja, das ist jetzt, das finde ich jetzt eine sehr coole Idee. Warte mal, das muss ich jetzt hier auch, mhm, mal irgendwie aufschreiben.
Unbedingt.
Also zum Thema Timing. Die ersten Kapitel passen. Dann Zeitsprung. Sprung, wenn Lydia kommt. Da passiert ja auch so viel, das kann sich ja ruhig alles über ein paar Tage hinwegziehen. Die müssen ja nicht hier diese ganzen Sachen, was dann irgendwie, was sie dann rausfinden, auch mit der Kommunikation und sowas, muss ja nicht innerhalb von 2 Stunden passieren.
Um Gottes Willen, ja, richtig.
Das ist ja Wahnsinn, ja. Deswegen, und diese so vertrauensbildende Maßnahmen, die dauern ja dann auch noch. Mhm. Dann übrigens, was ich ja, also das ist ja wirklich eine coole Idee von dir gewesen, dass Lydia dann irgendwie sozusagen Grace Jenny in die Lautsprecheranlage des Museums switcht. Das heißt, dass die dann wirklich überall mit ihr, mit Lydia und auch mit Jonah reden kann.
Ja.
Aber es ist natürlich extrem unwahrscheinlich, dass sie dann nicht auch mit Sam, der ja, oder auch mit allen Bewohnern, also mit Besuchern,
ja, ja,
der
reden
könnte. Das heißt, also Sam, der muss es dann irgendwann, also sie versuchen es vielleicht vor ihm geheim zu halten, aber das wird natürlich auch nicht dauerhaft funktionieren, machen wir uns nichts vor.
Mhm.
Das ist natürlich auch so ein sehr humoriger Moment wahrscheinlich, also so,
ja,
dass der wirklich plötzlich
so
Geister
ein,
hört. Ja, so ein, ja.
ja.
Warte mal, da schreibe ich noch hier den geheimer Partner, oder der ist wahrscheinlich sogar ein Ehemann, weil dann nur wahrscheinlich irgendwie so ein Lebensgefährte kann wahrscheinlich keine Autopsie fordern. Von Jack, mhm, fordert Autopsie, weil er nicht glaubt, dass es ein Herzinfarkt war. Genau. Findet seltsame Unterlagen. Wie der dann an Jonah kommt oder Jonah an ihn, das ist dann noch das andere Ding, aber, mhm, da fällt mir was ein. Das ist,
ja,
aber jetzt nicht im Detail.
Wie wäre es denn, und das wäre dann vielleicht auch die Variante mit Frage Nummer 9, die da steht, was denn die Polizei will. Vielleicht ist es so, dass die eben Jonah noch mal interviewen wollen, weil die davon ausgehen, Jonah kennt ja jeden und jeder, mhm, redet mit ihr, dass die sich nicht vorstellen können, dass Jonah nichts davon wusste, dass Jack einen Mann hat.
Mhm.
Ja,
mhm.
Und dass die irgendwie versuchen, da so ein bisschen was rauszukriegen und das wiederum, Jonah weiß nichts und dass sie ja auch zusätzlich wieder an ihrem, nennen wir mal, an ihrem Berufsethos irgendwie kratzt und sie deswegen natürlich versucht, die Polizei wird sich da sicherlich sehr bedeckt halten, aber da letztendlich irgendwie versucht, dann rauszukriegen, wer das ist. Und, mhm, das wird sie natürlich schaffen. Und dadurch dann hintenrum an ihn irgendwie gerät und dadurch ist er dann vielleicht in der Runde drin.
Mhm. Mhm. Ja. Polizei,
ja,
befragt Jonah wegen Partner von Jack, genau. Und dann die letzte Frage ist ja, was passiert im Film, Kapitel 10, und wo ist der Zeitsprung? Wo der Zeitsprung ist, der passt, das ist halt vorher, aber da ist wahrscheinlich auch noch so ein Zeitsprung-Ding. In Kapitel, in dem muss natürlich, muss ja auf jeden Fall so ein Jonah und
ja, das, der muss unbedingt
sein.
Oder die müssen beide da unbedingt zwischen, richtig.
Vielleicht
weil,
geht sie mit dem zum Tierarzt und dann, also um mal was Lustiges auch wieder reinzubringen.
Ja, stimmt. Es würde sich ja auch anbieten, wenn es,
ja,
ihm so schlecht gegangen ist, dann, mm, geht man als Mensch mit seinem Tier zum,
ja,
Tierarzt. Ja.
Genau. wegen seiner Schmerzen, Chaos, das muss ich
da
mal überlegen.
Da gibt's dann Chaos, ja.
Jonah recherchiert so ein wenig ins Nichts, weil sie auch nicht genau weiß, was sie recherchieren soll. Und dann wird vielleicht einfach auch, ja, also ich weiß, also ich würde jetzt vorschlagen, weil ich ja jetzt sozusagen Azug bin, auch mit Schreiben und sowas. Wenn du mir vertraust, also wir speichern jetzt mal diese Version, die wir haben, ab. Und ich mache ein neues Dokument auf. Werde jetzt mal auf Basis dessen, was wir jetzt festgelegt haben, alles, was wir bisher geschrieben haben, schon mal ein bisschen überarbeiten. Und
gerne.
Wenn ich an Stellen, an denen ich mir unsicher bin, mache ich Markierungen hin.
Ja, sehr schön. Also zumal ich mich momentan ja auch noch so ein bisschen in gewissen Hörbuchproduktionen verbeiße, wenn meine Website endlich vollständig hergestellt ist. Ja. Ich liefere dann gerne an oder guck mir Sachen an oder liefere dazu oder sowas in der Richtung. Aber genau, wenn du dich da mal so ein bisschen einfuchsen würdest, das wäre total cool.
Ja, weil ich glaube, wir müssen das jetzt mal alles jetzt mal gerade rücken und gerade ziehen, dass wir dann eine sinnvolle Basis haben. Und dann müssen wir nochmal entweder wir machen das in der nächsten Show oder wir machen es vielleicht auch mal off-air, weil die Leute sonst keinen Bock mehr haben, sich das anzuhören. Wobei ich finde das jetzt mal ist eigentlich gar nicht so unspannend wie.
Ich muss jetzt sagen, dass ich das jetzt gerade, diese Art von Brainstorming, die liebe ich eigentlich ganz besonders und das habe ich sonst auch immer gerne mit meinen Kindern gemacht. Das war jetzt gerade bei den Science-Fiction-Sachen, haben wir uns eigentlich immer wieder getroffen und da kamen die tollsten Sachen bei raus. Und umso schöner finde ich es, dass auch wir das zusammen machen können, weil letztendlich ich habe ja auch Appletree Murders analysieren und durch den Wolf drehen und mit sonst was versehen lassen und so. Und auch da ist es wieder so, dass diese Analyse, die durchaus ja nicht immer nur gute Sachen findet. Die hat mir bei manchen meiner Sachen eben auch gesagt, ah, und das hier wäre eher eine Schwäche und da müsste man eigentlich eher so und so. Also insofern finde ich das gut, das Ding redet einem nicht nur zum Munde.
Ja, ja.
Aber was da in Appletree eben wirklich ganz besonders gut gefunden wurde, war, dass quasi die gleichberechtigte Textproduktion zweier verschiedener Menschen, die verschiedene Menschen auch schreiben, vorhanden ist und zwar ohne, dass man irgendeinen Bruch in der Geschichte merkt. Ja, ja. Und das, da dachte ich mir, ey, das klingt schon mal gut.
Ja, können wir uns auf die Schulter klopfen. Und damit das jetzt für den zweiten Band so ist, auch so ist, dann, also ich denke, das wäre sinnvoll und es macht auch Sinn, wenn das jetzt einer von uns beiden macht und es ist egal wer. Und da ich ja jetzt dran bin, dann habe ich jetzt halt den schwarzen Peter und mach's jetzt mal bügle da jetzt mal so komplett drüber. Und ich denke, ich werde einfach wirklich ein neues Dokument anlegen, damit wir alles, was wir jetzt in dem alten drin haben, dass wir das haben. Dass wir dann einfach mit einem neuen starten und und dass man dann einfach den Vergleich hat zwischen den Versionen gegebenenfalls. Aber dass wir jetzt hier einfach mal das Timing festzurren, dass die Dinge, die wir jetzt uns überlegt haben, dass wir die schon einarbeiten und dass wir einfach eine gute Basis für den Rest schaffen. Und jetzt mal alleine vom Umfang her, ich denke, wir sollten es wieder etwa so machen, wie Appletree Murders 1 war. Also das waren ja um die 55.000 Wörter. Also eher überschaubar für unsere sonstigen Verhältnisse. Aber das muss ja jetzt auch nicht größer werden. Also Appletree Murders 1 war ja da auch in dem Umfang gut machbar. Und jetzt sind wir ungefähr bei 15.000. Das würde ja dann einfach rein rechnerisch nochmal 20.000 für jeden von uns bedeuten. Das ist ja auch irgendwie machbar. Ja. Deshalb jetzt, ich sollte jetzt nicht nochmal machbar sagen, weil sonst irgendwie beschwöre ich hier irgendwie wahrscheinlich irgendwie eine dunkle Machbarmacht, die
ja. Ja, super. Übrigens, du hattest ja in deinen, also in diesem Dokument, wo wir jetzt ja bloß diese letzten 10 Hauptfragen geklärt haben, da sind ja eben auch noch diverse andere Sachen drin gewesen. Und unter anderem fand ich es interessant, dass eine Nebenfrage war, ob Samuel wirklich Sams voller Name ist.
Ja. Ja, das hat mir natürlich auch nur Claude ins Ohr geflüstert. Auf diese schlaue Idee bin ich jetzt zum Beispiel selbst gar nicht gekommen. Aber das, du hast ja tatsächlich, irgendwie haben wir das so geschrieben, dass, das ist natürlich auch interessant. Ja, ja.
Also eben, das dachte ich mir nämlich bei der Geschichte. Er hat ja irgendwie aufgrund des Namens in der letzten Geschichte irgendwie so ein bisschen seltsam reagiert, wenn ich mich recht erinnere, als der Name voll ausgesprochen wurde. Und ich habe deswegen mal wieder jemanden befragt, ob es denn irgendwelche vielleicht so ein bisschen esoterisch oder anderweltlich angehauchte Namen geben könnte, die als Abkürzung Sam hätten. Und da ist mir einer aufgefallen, den ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Und zwar wäre das ein irisch-keltischer Beiname des Gottes Luch. Und das wäre Sawil danach. Und das wird auch Samil danach geschrieben. Also deswegen Sam. Und er könnte es bewusst eben versuchen, dass alle sagen, ja, das ist Samuel. Ist er aber gar nicht, weil er vielleicht irgendein irisch-keltisches Erbe mit womöglich halbgöttlicher, was auch immer, dass er da plötzlich dann doch noch irgendwie einen ganz anderen Twist kriegt.
Ja, das finde ich.
Also da muss ich gerade an die Flüsse von London denken, an unseren Herr Ben Aronovich, der ja also auch die Götter quasi, also bestimmte Götter ja dann auch immer in London und in Großbritannien generell wandern lässt. Und das finde ich dann, ja, vielleicht ginge da was.
Vielleicht war auch nur einfach seine Mutter, die vielleicht ja auch irgendwie so leicht angewitscht war. Vielleicht hatte die einfach auch so ein Fangirl-Moment gehabt, ja? Dass der Sam selbst zwar eigentlich da gar keine Begabungen oder sonst was hat, aber halt irgendwie durch familiäre Connections oder sowas über die Mutter irgendwie da schon auch so ein bisschen drinsteckt. Der schreibt ja auch dieses Buch, diese
Cornish and Witches. Jetzt ist es vielleicht aber so, dass es so ein bisschen der, oh Gott, oh, Harry Potter. Oh Gott, wie heißt denn der Majordomus?
Filch?
Filch, genau. Ja, in dem Moment, wo du es sagtest. Vielleicht ist das so ein Filch-Moment. Er hat sich aus irgendwelchen Unterlagen, die er über seine Familie gefunden hat, malt er sich aus, dass er sonst was für ein toller Hecht wäre, es aber tatsächlich gar nicht ist.
Ja. Naja, also mal sehen. Also irgendwie sowas in der Art, das könnte man so reinmachen. Da ist ja dann auch noch diese hübsche Frage, auf die mich Claude auch noch gebracht hat. Frage 37. Welche Rolle spielt Kimberly die Rettungsmöwe in Band 2?
Naja, natürlich kommt sie wieder to the rescue. Garantiert. Ja, die muss irgendwann mal mindestens einmal durchs Bild fliegen.
Ja, ich glaube auch, weil
die hat einen Namen, also muss sie nochmal vorkommen. Wieder,
die
ganz
muss wieder
einfach
vorkommen. Ja, genau. Das ist okay. Also Kimberly die Rettungsmöwe, das war einer der schöneren Momente beim Schreiben von Band 1. Ja, also wollen wir jetzt hier da für heute erstmal einen Strich drunter machen, weil sonst kriege ich hier, also weißt du, wir dürfen die zarte Panzerseele jetzt nicht zu sehr überfordern, ja?
Außerdem sind wir jetzt schon fast bei 1,5 Stunden angelangt.
Ja, das ist
selbst wenn ich
auch
unseren ersten Fehlversuch wegnehme, haben wir die Stunde locker gerissen.
Ja.
In diesem Sinne, ja, machen wir einfach mal noch ein ultralanges Outro und dann sind wir fertig, wa?
Ja, in 2 Wochen, Leute, haben wir übrigens eine fantastische Gästin wieder. Da haben wir, da könnt ihr euch drauf freuen. Da geht's um was ganz anderes. Allerdings auch sehr, sehr cool.
Genau, ich glaube, ich kenne sie schon, oder?
Ja, ich denke schon, es sei denn, du hast es wieder vergessen. Ja. Dann hätten wir aber andere Probleme.
Ja, in der Tat. Also ihr Lieben, macht's gut.
Bis bald. Tschüss.